Deutschlandfunk. Das Feature.
Gleis 3, Ihr nächsten Anschluss. S2 nach Westprogramm, Abfahrt Nummer 48, Gleis 13.
Im Prinzip habe ich gesagt, dass weite Teile der sogenannten neuen Rechten, auch wenn sie sich vielleicht selber nicht dazu zählen, ich würde es einfach mal so verallgemeinern, halt einfach langweilig sind und im Prinzip das Ziel haben, zurückzukehren in so eine BRD der 70er, 80er Jahre.
Das ist Philipp Stein, er ist 27 Jahre alt, abgebrochener Geschichtsstudent, wohnt in Dresden. Stein ist groß, wuchtig, dicker Bart, dunkle Brille und akkurat gescheitelte dunkle Haare.
Also so im Sinne von etwas weniger Ausländer, wieder etwas besser verdienen, etwas weniger Steuern bezahlen und unsere Ruhe haben. Also so dieses klassisch, was man also als langweilig konservativ, so Karo-Sakko-Träger-mäßig so beschreiben würde. Und das ist mir ein Graus sozusagen. Es trifft natürlich nicht für alle zu, aber es gibt gerade in diesem Milieu einfach sehr viel Langweiliges.
Ich will ein Feature machen über Menschen aus dem rechtsradikalen Milieu. Stein hat eingewilligt. Ich kann ihn ein paar Monate lang mit dem Mikrofon begleiten. Stein ist kein Rechtsradikaler aus der ersten Reihe, aber er ist extrem gut vernetzt. Er ist Burschenschafter, er verlegt Bücher der neuen Rechten und er ist Vorsitzender von 1% für unser Land, einer Initiative, die rechtsradikale Kampagnen organisiert.
Diesen Riss zu visualisieren und auch zu besprechen, also wirklich zu sagen, wohin geht Deutschland, wohin geht Europa, was muss wirklich verändert werden, und zwar nicht nur politisch, sondern auch wirklich in der Wurzel des Lebens, des Menschen, des Zusammenlebens. Das sind Dinge, die mich interessieren und das sind Dinge, die ich anders machen will. Also ich will Diskurse aufreißen und die Gesellschaft dazu zwingen, das zu diskutieren.
Die neue Rechte glaubt, 1% der Bevölkerung wird reichen, um eine Revolution zu entfachen. Revolution im Sinne von linke Vorherrschaft brechen, Revolution aber auch im Sinne von wieder jemand sein im Land.
Die Dystopie wäre im Prinzip eine Gesellschaft, die wie jetzt weitermacht und im Prinzip ein Rollback zu einer langweilig, kapitalistisch, klein- und spießbürgerlichen Gesellschaft der Reihenhäuser. Das wäre so mein Albtraum.
In rechter Gesellschaft. Versuch einer Kommunikation mit der neuen Rechten. Ein Feature von Sami Kamis.
Hallo, ich bin unten an der Tür. Ich weiß nicht, wo soll ich denn klingeln, weil da steht nur Till Schneider und dann.
Ich komme runter.
Ah, super, bis gleich.
Ich treffe Philipp Stein in Halle an der Saale, in dem Haus, in dem auch seine Initiative 1% untergebracht ist.
Moin!
Hi!
Servus!
Wieder fit?
Ja, geht halbwegs. Ich mache hier gerade noch eine Aufnahme für ein Video. Kann dir schon mal einen Kaffee geben. Und so kannst du schon mal
oben
bereit machen.
Das Ganze nennt sich Patriotisches Hausprojekt. Die Identitäre Bewegung und ein Ableger des rechten Instituts für Staatspolitik von Götz Kubitschek haben hier Räume. Auch die AfD hat hier ein Büro. Ein Think Tank soll das werden. Kurze Wege für rechtes Denken. Und das alles in einer ostdeutschen Großstadt, direkt gegenüber der Universität.
Ich fühle dich nachher nochmal rum.
Gerne, ja.
Das ist so alles dicht. Es riecht noch ganz schön.
Ja, es riecht nach Kotze.
Ja, Futtersäure.
Hier ist das Loch.
Das ist das Ding hier.
Okay, ist es quasi durchgebaut worden?
Ja, die sind gekommen mit 4 Leuten. Wir haben mit Feuerlöschern die Kameras dicht gemacht, mit Farbe drin. Und in dem Moment angefangen zu bohren. Das hat ungefähr 10 Sekunden gedauert. Dann Buttersäure reingespritzt. Und dann halt die Pflastersteine, damit niemand rauskommen kann. Dann sind sie wieder abgedampft. Das hat vielleicht so 2 Minuten gedauert, wenn überhaupt.
Das war ein Anschlag von Linken, vermutlich. Geradezu militärisch sei das abgelaufen, sagt Stein. Und es klingt fast ein bisschen anerkennend.
Genau, wenn ich auf den Film zurückkomme.
greifen könnte, wäre natürlich ein guter Einstieg.
Nee, das ist es so gedacht.
Ist es so gedacht.
Wir trainieren ja praktisch jetzt, damit er zur Konferenz...
Stein führt mich in eine Art Hobbykelle. Er müsse noch schnell was fertig machen, sagt er. Ein Werbevideo für eine neue Kampagne. Es fehlen noch die Schnittbilder. Der Raum ist grün-weiß gestrichen und erinnert an ein britisches Pub. Um einen Tisch herum sind Kameras aufgebaut. Stein setzt sich jetzt zu seinen Kollegen.
Peter Müller arbeitet schon seit 20 Jahren als Maschinenführer in seinem Betrieb. In dieser Zeit hat er viele Höhen und Tiefen mitgemacht.
In dem Werbespot geht es um das sogenannte Zentrum Automobil.
Die Politik der Regierung findet er verantwortungslos.
Ich habe irgendwo im Netz mal durch Zufall, als ich recherchiert habe, diese Gewerkschaft gefunden, die ich nicht kannte. Und wir haben die tatsächlich angeschrieben und haben gesagt, hey, das ist ja eine ganz interessante Sache, die ihr macht. Das passt ja sogar ganz gut zu dem, was wir so machen. Habt ihr nicht Interesse, euch mal zu treffen? Ganz einfach so drüber zu reden, was macht ihr? Das interessiert mich. Und das haben wir getan und nach 2-3 Gesprächen kam eben diese Idee auf, gemeinsam mal was zu machen, ohne die Bewegungen oder die Konzepte, die Strategien irgendwie zu verschränken, die Organisation, sondern einfach nur zu sagen, wir unterstützen euch mal in der Publicity vor allem, dieses Zentrum Automobil, können euch unsere professionellen Medienkanäle zur Verfügung stellen, unsere Erfahrung zur Verfügung stellen und euer Anliegen bekannt zu machen.
Wie viele andere auch, möchte er eine sichere Zukunft für seine Familie und sein Land. Deswegen geht er jeden Montag zu Pegida.
Zentrum Automobil, das ist eine Alternative, eine rechte Gewerkschaft und 1% inzwischen ihr Medienpartner.
Das Establishment hat seine Denunzianten auch am Fließband, in der Werkstatt und im Büro. Wir werden das jetzt ändern und starten eine einzigartige Kampagne. Vom 1. März bis 31. Mai finden im kommenden Frühjahr bundesweit Betriebsratswahlen statt. Patrioten schützen Patrioten.
Werde jetzt Betriebsrat und schütze deine Kollegen.
Patrioten schützen Patrioten. Der Slogan kommt von 1%.
Das heißt, wir sind auf die zugegangen, um einfach mal zu schnuppern, wer ist das? Haben uns gut verstanden und haben dann gesagt, lass uns was zusammen machen. So, und wir haben jetzt von 1% gesagt, wir wollen in unserer Arbeit uns jetzt nicht nur auf Flüchtlingskrise thematisieren, wir wollen nicht immer nur ins selbe Horn blasen und sozusagen ein Thema aufgreifen, sondern ein wichtiges Thema, wo wir auch beim Thema AfD schon waren und wer hat die AfD gewählt, was sind die Wählerschichten, ist über das Thema Leiharbeit zum Beispiel zu sprechen, über das Thema zu sprechen, wie entwickeln sich große Konzerne, auch über das Thema zu sprechen, welche Meinungsfreiheit herrscht in Konzernen. Beispielsweise gibt es verschiedenste Fälle, wo Leute wegen ihres Engagements für die AfD beispielsweise gekündigt bzw. versetzt, eingeschränkt wurden in großen Betrieben.
Die Sache mit den Betriebsräten finde ich ziemlich clever und ziemlich beunruhigend. Ich fahre nach Leipzig zu Michael Kraske. Michael Kraske ist ein Journalistenkollege und Autor und vor allem ist er Experte sozusagen zur alten neuen Rechten. Ich bitte ihn um eine Einschätzung.
Okay, wir gehen mal in Aufenthaltsraum. Aha. Wir sind hier Mediendienst Ost, Journalistenbüro. Immer so zwischen 8 und 10 Kollegen. Ich sag mal kurz Hallo. Florian und Marc, Sami Kamis.
Kamis. Auf Deutsch Kamis, auf Arabisch Khamis.
Khamis. Ja, okay. Hey, ja, gut. Dann setzen wir uns hinten rein.
Schön hat es.
Ja, das ist unsere gemütliche Butze. Hier, ich hole mal eben den Kaffee. Also zunächst mal der. Da ist eine Graswurzelbewegung, da ist auch vieles improvisiert. Und da ist man als Aktivist sozusagen auf dem Sprung, was auf die Beine zu stellen, in Teilen mit sehr geringer Manpower und mit großem Idealismus. Und ne, das wäre tatsächlich immer auch, glaube ich, bei der Berichterstattung für mich über die neue Rechte, wenn wir sie mal so nennen wollen, IB und 1%, eigentlich immer die wichtigste Frage, wenn ich so eine Kampagne sehe, was steckt wirklich dahinter? wie viele Leute stecken dahinter, wie groß ist tatsächlich da auch so die Wucht von so einer Aktion und wie viel ist tatsächlich eher Blendwerk, wie viel ist PR. Mhm. Deswegen ist der Ansatz natürlich hochgradig spannend, hinter die Tür zu gucken, diesen Einblick zu erhalten. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man sich immer klar machen, dass man natürlich auch immer Manipulationsgegenstand sein kann und so auch eingesetzt werden soll.
Kraske hat in der Woche zuvor einen Workshop gegeben. Umgang mit schwierigen Interviewpartnern war der Titel. Ich war Zuhörer.
Macht es Sinn, als Journalist mit Rechten zu reden? Mit neuen Rechten?
Ich glaube, dass wir extrem aufpassen müssen als Journalisten. Also wenn da eine Handvoll Akteure sind und die viel heiße Luft machen, ist das am Ende noch nicht, kann das nicht die Begründung sein, massiv über die zu berichten. Also dass wir in der Gefahr sind, das Ganze hochzujessen, aufzublasen und dadurch erst ans Rollen zu kriegen, ist, glaube ich, was noch zu wenig bedacht wird.
Kraske hat recht. Mir geht es darum zu ermitteln, wie groß die Bewegung wirklich ist und das ohne Alarmismus. Ich bin wieder in Halle. Stein sitzt an seinem Schreibtisch, dunkles Holz, silbernes MacBook, im Hintergrund das Logo von 1%. Überall im Büro stehen Kartons voll mit Büchern. Philipp Stein betreibt einen Verlag, der rechte und rechtsradikale Autoren übersetzt, verlegt und vertreibt. Darunter sind Franzosen aus den 40er Jahren, aber auch Amerikaner von heute, beispielsweise Richard Spencer, das junge Gesicht der Alt-Right-Bewegung in den USA. Nach Trumps Wahlerfolg hat er Sieg Heil und Hail Trump gerufen.
Ein Prozent ist zu 100% bis dato spendenfinanziert. Das heißt, wir sind ganz eindeutig ein Verein. Wir haben Vereinsmitglieder. Dass wir natürlich kein Verein sind, der 300 oder 400 Mitglieder hat, ist ganz klar. Also wir sind schon ein Verein, der eher, sage ich mal vorsichtig, wie eine Firma arbeitet oder wie ein Unternehmen. Aber wir sind definitiv halt keine Firma. So, und deswegen Verein.
Der Verleger und Aktivist Götz Kubitschek, sozusagen der Kopf der neuen Rechten in Deutschland, hatte 2015 die Idee für 1%. Stein hat zu der Zeit die deutsche Burschenschaft auf Kurs gebracht, hat sie straffer organisiert, mehr Mitglieder geworben und Kubitschek hat das gefallen. Er hat Stein in sein Team geholt.
Ja. Nö.
Wir nehmen, glaube ich, gerade eh nicht. Oder doch, vielleicht
nicht. Wir nehmen schon so ein bisschen mit auf, als wirft sich niemand zwischen dich und dein Job.
Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich bin als Vereinsvorsitzender zuständig für die Finanzen. Mhm. Ja, also ich muss sozusagen verantworten, dass kein Geld veruntreut wird. Mhm. Das heißt, ich muss bei der Jahreshauptversammlung einen Bericht vorlegen, mhm. Der wiederum von jedem Vereinsmitglied angezweifelt werden kann.
Im Nebenraum staubsaugt ein Identitärer sein Büro.
Das Neutralste, vermutlich Organisator, ha?
Organisator
verschiedener rechter Gruppierungen. Irgendwie so, vermutlich. Oder sowas, würde ich sagen, ne? Also ich würde schon eher sagen, es ist jetzt keine völlige Hintergrundrolle, also wie einer, der nicht bekannt werden will und irgendwas finanziert. Es ist aber auf keinen Fall auch eine wirklich öffentliche Rolle, wenn mir das irgendwie nicht so liegt. Also ich trete bei Pegida auf, ich trete auch bei Vorträgen auf, aber wenn es mir halt sinnvoll erscheint, nicht jetzt so, ne? Das heißt, es ist irgendwo was dazwischen, ne?
1% verfügt über 150.000 Euro im Jahr. Geld, das die Initiative auch abseits der großen Pegida-Demos ausgibt, in ländlichen Gebieten, für Flyer, für Aufrufe, Videos, für kleinere Demos in Cottbus oder in Kandel, bei der Armenspeisung in Dresden oder für die Produktion von Videos wie diesem hier, Defend Europe.
This massive immigration is changing the face of our continent.
Identitäre patrouillieren auf dem Mittelmeer, um Schleppernetzwerke zu zerschlagen. Oder für ein Imagevideo aus dem ländlichen Thüringen.
Attack. Mit diesem Zaun möchten wir, wie gesagt, unseren Kulturbereich abstecken.
Ein Aktivist baut einen Zaun, weil es eine neue Flüchtlingsunterkunft im Dorf gibt.
Von der Initiative für unser Land 1%.
Und in rechten Kreisen besonders bekannt, eine Kampagne zur Wahlbeobachtung im Jahr 2016. 1% ging dem angeblichen Wahlbetrug durch etablierte Parteien nach.
Sehr geehrte Frau Merkel, wir werden nicht dulden, dass es bei dieser Wahl zu Unregelmäßigkeiten kommt. Wir zählen mit. Und das bedeutet, dass wir von 1% eine flächendeckende Wahlbeobachtung organisieren werden, die alle 3 Bundesländer abdeckt. Das schaffen wir nur gemeinsam. Mit über 25.000 Unterstützern ist unsere Bürgerinitiative 1% mittlerweile stark genug, um diese Aufgabe anzugehen. Damit diese Wahl zu einer Wende wird, helfen Sie mit und werden Sie Wahlbeobachter.
€150.000. Nachprüfen kann ich diese Zahl nicht. Das meiste aber komme von Kleinspendern, so Stein, also dem einfachen Bürger, der 5 Euro spendet. Stein stellt immer wieder in Aussicht, mir die Spendenunterlagen zu zeigen, doch in den 6 Monaten, die ich ihn begleite, bleibt er mir das schuldig. 10% der Ausgaben steckt die Initiative in Facebook-Werbung. Der Anteil ist vergleichsweise hoch. Greenpeace etwa gibt nur halb so viel für Werbung aus und das nicht nur für Facebook, sondern das ist der gesamte Etat. 10% für Werbung, das machen Sportartikelhersteller oder eben rechte Aktivisten. Wer sich viel in sozialen Netzwerken bewegt, dem wird 1% deutlich größer vorkommen, als es ist. Ich reise nach Marburg. Hier hat Philipp Stein sein Geschichtsstudium begonnen und nie beendet. Und hier ist er Burschenschafter geworden, saß in Seminaren und Vorlesungen und war nicht der einzige Burschenschafter auf dem Campus. Ursula Biersel, Politikwissenschaftlerin, hatte schon viele Burschenschafter in ihren Seminaren, darunter auch einen engen Vertrauten von Stein. Der arbeitet heute für die AfD in Thüringen und ist die rechte Hand von Björn Höcke.
Sie versuchen auch keine Kontakte aufzunehmen zu anderen im Seminar. Und bei mir ist es dann auch eher so gewesen, wenn ich dann Arbeitsgruppen eingeteilt habe für Referate, dass diese dann nicht mehr gekommen sind. Die sind dann vom Seminar weggeblieben. Also Sie merken es auch an den schriftlichen Ausarbeitungen nicht zwingend, dass jemand aus dem rechten Zusammenhang kommt, von einer Burschenschaft kommt oder so. Das merken Sie gar nicht.
Marburg ist eine Hochburg der Linken, zumindest an der Universität. Hier darf sich originell fühlen, wer politisch eher rechts steht. Ich besuche einen Ort, der ganz gut wiedergibt, wie man hier mit Rechten spricht. Es ist die Toilette der Universität, und zwar an der Fakultät für Geschichte, also genau da, wo Philipp Stein studiert hat.
Hier steht einmal: Burschis das Gesicht eintreten. Burschis, Burschenschaftler. Kein Staat außer Israel.
Ja, ich meine, die Politikwissenschaft ist eine Demokratiewissenschaft. Und wir beschäftigen uns ja eigentlich mit der extremen und radikalen Rechten als Problem für die Demokratie.
Da stehen 2 Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln.
Und sind also sozusagen, sie sind eigentlich Gegenstand auch unserer Forschung. Sowohl was ihren Einstellungen angeht, als auch Verhaltensweisen oder eben halt auch die Rituale in Burschenschaften, das sehr androzentrische, diese Betonung von Maskulinität und Männlichkeit und all dies.
Was steht dann noch? Israel, USA, nukleare Antifa. Antifa wieder durchgestrichen.
Uns auch hier ist durchaus bewusst, dass wir diese Leute auch ausbilden für genau solche Jobs in rechten Parteien. Und dass sie hier bei uns die ganzen Kenntnisse mitbekommen, die sie brauchen, um sich in den Institutionen und Organen dieses Staates zu bewegen. Dass wir quasi eine Bildung für sie bereithalten, ja. Ist unangenehm. Ich muss persönlich sagen, es ist sehr unangenehm, aber die haben das Recht dazu, das muss man gleichzeitig auch sagen.
siempre antifascista, durchgestrichen, nie wieder. Deutschland, durchgestrichen, ist Deutschland.
Ja, also ich denke, wir sind teilweise für diese Leute auch politische Feinde. In den Seminaren weiß ich eher nicht, aber bei Vorträgen oder Veranstaltungen, wo viele aus der rechten Szene auch gezielt hingehen, um sie anzuhören, wie dann eigentlich kritische Politikwissenschaftlerinnen, Politikwissenschaftler argumentieren, wie Linke argumentieren und nutzen das eigentlich wie eine Fortbildung. Und sind meistens dann auch durchaus sehr ruhig in solchen öffentlichen Veranstaltungen oder äußern sich eher sehr zurückhaltend, also nicht provokativ. Und wenn ich dann vorne stehe und gucke dann ins Auditorium, dann sehe ich auch, sie beobachten ganz genau. Das ist richtig beobachten und wie eine Fortbildung.
Es gibt Momente, in denen mir Stein sympathisch ist. Zum Beispiel, als ich ihn nach seinem Musikgeschmack frage.
Was ist denn auf deiner Spotify-Playlist eigentlich gerade mitgekommen?
Ich habe gerade gehört Snagger und Fahrt. Ich glaube, Talion 2 heißt das Album. Ist schon recht alt.
Was ist das?
Das ist Hip-Hop.
Kenne ich überhaupt nicht. Snagger?
Und Fahrt, F-A-R-D. Ist, glaube ich, ein Einwanderer muslimischen Ursprungs.
Eigentlich mag ich Hip-Hop auch.
Der Chilo und Abdi sind auch zwei.
Kenne ich, ja.
Das ist neu.
Ich höre extrem gemischt. Mhm. Und dann, das gibt es leider nicht bei Spotify, das ist so mit meiner Lieblingsband, ist Bronson heißen die. Mhm. Das ist eine Band rund um Casa Pound in Italien.
Aber dann korrigiert sich Stein schnell und bürstet seinen Musikgeschmack wieder politisch korrekt auf rechts.
Es gibt so, denke ich, bei den Recherchen immer die Gefahr, dass man am Ende seinen Gesprächspartnern, seinen Akteuren so nahe kommt, dass sich aus der zwischenmenschlichen Beziehung auch eine Dynamik ergibt, ein ihm zu nahe kommen, ein ihm gerecht werden zu wollen.
Diese Ambivalenz gehört zum Leben. Stein hat nette Seiten, klar. Oder genauer, er hat Charaktereigenschaften, die ich nachvollziehen kann. Es wäre einfacher, wenn das Böse immer als das Böse zu erkennen ist, aber so ist es ja nie. Ich schätze beispielsweise Steins Humor, dass er über sich selbst lachen kann. Ich kenne Rechte als fast vollständig humorlos.
Deswegen ist meine wichtigste Botschaft tatsächlich zu sagen, ja, die Konsequenzen dessen, was die vertreten, das ist das Entscheidende. Aufzuzeigen, dass Herkunft über alles und völkische, ethnopluralistische Segregation und Rassismus tatsächlich diese dramatischen Folgen haben. Eben bestenfalls ein Apartheidssystem und schlimmstenfalls bis hin zum Genozid.
In seinen Texten schreibt Stein Dinge wie, man muss Deutschland nicht als Land, sondern als Volk verstehen. Oder Deutscher ist man nicht des Passes, sondern des Blutes wegen. In einem Interview mit italienischen Neofaschisten sagt er:
In Deutschland ist derzeit ein interessanter Vorgang zu beobachten, der wohl als natürliche, unterbewusste Abwehrreaktion gegen die massenhafte Überfremdung des eigenen Landes interpretiert werden kann. Die Deutschen, die seit 1945 als kastriertes Volk ohne jegliche Selbstachtung und Gefühl für das eigene Nationalgefühl, Nationalstolz durch die Geschichte irren, beginnen langsam aber sicher wieder zu entdecken, dass der Schutz des eigenen, bedingt durch den äußeren Feind die unkontrollierte Masseneinwanderung, ein legitimes Recht ist.
Der Ausländer als äußerer Feind, die natürliche Abwehrreaktion gegen massenhafte Überfremdung, das ist die Sprache eines Menschenfeindes.
Warum gibt es Programme des Staates gegen rechts? Aber warum gibt es kaum welche gegen links? Naja, was vermittelt das einem Bürger?
Das ist jetzt eine spannende Diskussion, die Firma auch gerne, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es Programme gegen rechts gibt, weil es sie braucht. Und der Fehler ist jetzt quasi, der intellektuelle Fehler ist, dass du denkst, wie der Verfassungsschutz und rechts und linke Gewalt gleichsetzt.
Rechts ist konnotiert mit Gewalt, mit hässlich, mit Springerstiefeln. Und dazu haben natürlich die Medien ihren Teil beigetragen.
Ja, und die Rechten, nichtsdestoweniger.
Nein, es gibt auch genug Kreise von Rechten, die dazu was beigetragen haben. Deswegen.
An dem Bild rechts sind zuerst einmal die Rechten schuld.
Hallo, grüß dich. Die Adresse von der VW-Manufaktur in Dresden ist die Lenné-Straße. L-E-N-N-E. Habt ihr schon, oder?
Lenné-Straße?
Nein. Ludwig Emil N-N-E. Ja. Also Lenné-Straße in Leipzig, in Dresden. Du kannst doch einfach eingeben VW-Manufaktur, dann findest du das.
Ja, das war auch noch schön, dann war es ja so schnell beim Feuer.
Genau.
Ich fahre mit Steins Kompagnon Simon Kaupert von Halle nach Dresden. Das Thema rechte Betriebsräte ist inzwischen in den überregionalen Medien angekommen.
1% verteilt heute zum ersten Mal die Gewerkschafts-Sonderzeitung. Wir haben in enger Abstimmung mit der Gewerkschaftszentrum Automobil, dem Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer und 1% eine Sonderzeitung erstellt, gesetzt und drucken lassen, die wir dann verteilen. Und dann werden wir heute Abend erstmal die erste alternative Gewerkschaftszeitung auf der Pegida-Versammlung in Dresden an den Mann bringen.
Alternativ heißt in dem Fall von rechts?
Alternativ heißt immer als Gegenmodell zu den etablierten Einheitsgewerkschaften des DGB, der IG Metall, der Verdi.
Während der Fahrt telefoniert Simon Kaupert dreimal mit Oliver Hilburger, Betriebsrat aus Stuttgart unter Türkheim, und mehrere Male mit Grafikern, Druckern und mit seinem Schwiegervater. An diesem Tag will nicht nur ich Hilburger interviewen, sondern auch ein Fernsehteam von Arte und eines vom MDR.
Genau, ihr findet das.
Ich verstehe das, dass Sie nervös sind. Genauso der.
Nein, jetzt ist der Empfang schlecht.
Das er versieht.
Ja, du warst gerade weg, aber ich glaube, es ist angekommen.
Ja.
Gut. Also für mich ist wichtig, dass die Leute gut arbeiten und eben, wenn man jetzt bei dem Beispiel von Oliver Hilburger bleiben, der eben da auch diese Vergangenheit hat in dieser Neue Werte-Band.
Hilburger hat bei Neue Werte Gitarre gespielt, einer Neonazi-Band aus Baden-Württemberg, deren Lieder auch auf den Bekenner-Videos des nationalsozialistischen Untergrunds auftauchen.
Dann ist es eben so, ist für mich entscheidend, dass der Herr Hilburger, trotzdem er so eine böse Biografie da irgendwie angeblich haben soll, dass er es geschafft hat, als erster Mensch in der Geschichte der Bundesrepublik eine Gewerkschaftsgründung erfolgreich durchzuziehen und dank guter Betriebsratarbeit im Unternehmen selbst, abseits aller Politik, abseits aller Sachen, da sozusagen so eine Bewegung hochzuziehen. Und das muss man auch schon ihm lassen, dass er da einen Meilenstein gesetzt hat.
Dann wäre aber die andere Frage, wie sind Sie denn das erste Mal Ihrem Schwiegervater entgegengetreten?
Ja, das ist jetzt eine private Frage, das lassen wir jetzt.
Als ich zu Kaupert ins Auto gestiegen bin, klingelte sein Handy, am Telefon der Schwiegervater. Kaupert spricht, legt auf und ich sage, deinen Schwiegervater, den kenne ich irgendwoher. Er sagt, du kennst vielleicht den Nachnamen, aber nein, der Schwiegervater sei nicht der Neonazi-Anwalt aus Berlin, das ist der Bruder des Schwiegervaters. Seinen Schwiegervater kenne man maximal, weil er früher mal Gauleiter der Wiking-Jugend im Raum Franken war. Die Wiking-Jugend ist seit den 1990ern verboten. Bis dahin war sie die größte Neonazi-Jugendorganisation in Deutschland, zumindest nach dem Krieg. Ich stelle mir die Frage, wie sind wohl die Familienfeiern? Wird Kaupert, der Schwiegersohn, da belächelt, weil er der Polunderträger ist? Weil er sich nicht um die politischen Gefangenen kümmert, sondern um Betriebsräte? Simon Kaupert und ich stehen auf einem Parkplatz in Dresden und warten auf Oliver Hilburger. Insgesamt könnten Kaupert und seine Leute bis zu 400 rechte Betriebsräte stellen. Bis Anfang April sind es gerade einmal 30 davon, die gewählt wurden. Und selbst wenn es 100 Kandidaten in die Betriebsräte schaffen, stehen ihnen in ganz Deutschland immerhin rund 200.000 nicht rechte Betriebsräte entgegen.
Grüß dich. Hallo.
Wie kam es?
Sascha, hallo. Hallo.
Hilburger ist groß, behäbig.
Ich gehe sehr stark davon aus, dass man mich kennt. Also in Dresden kann ich das nicht beurteilen, aber ich gehe davon aus, dass doch auch etliche, die die Medien über Kompaktkonferenz oder über die Zeitschrift Kompakt verfolgen, mich kennen. Da gehe ich jetzt sehr stark davon aus.
Zweimal musste Hilburger vor dem NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart aussagen, weil der NSU seine Bekennervideos mit Musik von Hilburger unterlegt hatte. Er selbst hat damals keine Straftat begangen, sagt Hilburger heute. Und die Band existiere auch nicht mehr.
Ist aber alles wurscht, interessiert mich jetzt gar nicht so. Mich interessiert tatsächlich, wieso ist es 2017, 18 möglich, dass Personen wie Sie mit einer Vergangenheit, die wie auch immer man sie gewichten will, und ob da auch mal schöne Momente dabei waren, ist wurscht, aber Sie waren in einer Band, die viel von Neonazis gehört wurde, die auf einschlägigen Plätzen, Konzerten gegeben hat und so weiter und so fort. Wie schafft es jemand wie Sie, heute in Teilen rehabilitiert zu sein? Geht es nur mit der AfD und mit Leuten Nein. wie Stein und Kaupert?
Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben ja begonnen 2009, da haben wir uns gegründet und 2010 sind wir zur Betriebsratswahl angetreten. Da kannte ich keinen 1%, ich glaube, das gab es da noch gar nicht. Und die AfD kam ja auch erst viel, viel später. Aber der gesellschaftliche Wandel, das die AfD sicherlich jetzt quasi kanalisiert und möglicherweise auch 1%, der war da schon spürbar.
Hilburger verabschiedet sich. Er hat Termine, 2 Fernsehinterviews, dann die Rede bei Pegida.
Herr Hilburger, erstmal hallo. Ja. Frau Feldmann von Arte, grüß Sie. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie die Zeit haben. Also die ursprüngliche Idee war ja irgendwas Militär mit Auto im Hintergrund. Wenn Sie die Zeit haben, dann laufen wir jetzt einfach mal darüber. Ja. Es ist sehr futuristisch, sehr viel Glas, sehr wenig VW-Logos da. Mhm. Von daher weiß ich nicht genau, ob wir das wirklich, diese Verbindung kriegen. Mhm. Plan B wäre, wir stellen uns an diese große vierspurige Straße, da haben wir wenigstens Autos an uns vorbeifahren.
Ist die neue Rechte geschickter darin, die Menschen für sich einzunehmen, als die alte Rechte?
Bei Arte muss man ein bisschen aufpassen.
Ich lege Michael Kraske die Ergebnisse meiner Recherche vor und frage ihn nach seiner Einschätzung.
Inhaltlich von dem, sozusagen, worüber ihr dann auch gesprochen habt, habe ich an vielen Stellen im Grunde genommen so die Saat aufgehen sehen von dem, was die neue Rechte seit den 70ern angelegt hat. Mhm. Und der wichtigste Punkt scheint mir tatsächlich, den letztlich ja auch Kubitschek massiv verfolgt, ist, dass es hier zum ersten Mal eigentlich, also relevante Akteure versuchen, das, was Gramsci vorgedacht hat, kulturelle Hegemonie vor politischer Raum wirklich zu füllen. Ja? Zu sagen, wir leisten eine politische, ideologische Aufbauarbeit, in dem einfach die wichtigsten Botschaften erstmal in die Gesellschaft getragen werden, eben vor allen Dingen Identität, Herkunft, und das. Wir geben dem noch gar nicht so doll die Form, aber dieses Konzept, damit verschiedene Akteure und Player anzufüttern, die Kontakte zu denjenigen zu suchen und zu vernetzen, die man in irgendeiner Weise dafür für geeignet hält, vor allen Dingen nur natürlich in Richtung AfD, das scheint mir eigentlich die neue Qualität zu sein.
Und wie soll man als Journalist am besten damit umgehen?
Ja, also das, was die NPD vergeblich versucht hat, den Kampf um die Köpfe, den gewinnen sie aufgrund des Zeitgeistes im Moment. Es gelingt zu sagen, hey, es reicht alleine schon auf die Herkunft zu verweisen. Das ist das, was ihnen im Moment leicht fällt, weil ihre Botschaften da auf fruchtbaren Boden stehen. Und das ist unsere Aufgabe als ja, Einordner, als Journalisten, als Menschen, die sich als Experten damit beschäftigen, zu zeigen, nicht dabei stehen zu bleiben, zu sagen, auch die treten ganz smart auf, die machen moderne PR, sondern die machen im Kern trotzdem rechtsextreme oder rechtsradikale Politik mit den gleichen alten Konsequenzen.
Mit
Über Deutschland steht, hier wird kein Millimeter Heimaterde mehr preisgegeben. Hier ein Fundament in die Erde gerammt, auf das fähige Politiker wieder aufbauen können. Die Vorarbeit ist verrichtet, und zwar durch euch.
Bei Pegida in Dresden. Als Zweiter an diesem Abend spricht Oliver Hilburger. Simon Kaupert dreht das Video, damit erreiche man die Menschen im Süden und im Westen. Nach einer Woche hat das Video auf YouTube rund 1000 Views. Im Vergleich, zur gleichen Zeit hält Cem Özdemir eine Rede im Bundestag, im weitesten Sinne gegen die AfD. Innerhalb weniger Stunden hatte er hunderttausende Aufrufe. Ich bin wieder bei Stein in Halle. Büroarbeit. Er sitzt an seinem Schreibtisch und tippt eine Mail an das Goethe-Institut.
Was schreiben jetzt Nazis?
Was?
Was schreiben die jetzt?
Nazi-Schweine runter vom Campus, glaube ich. Oder so. Ich war gerade in die E-Mail vertieft.
Es ist später Nachmittag. Draußen ist es bereits dunkel. Auch in Halle wird heute demonstriert. Allerdings sind es hier die Linken, die ihre Sprüche aufsagen.
Die vermitteln ja mit den ukrainischen Instituten. Aber ja, naja, ich habe halt geschrieben, ich will einen Klassiker geschrieben. Über welchen Klassiker sprechen Sie? Die Kolleginnen möchten es genauer wissen. Mal gucken.
Stein versucht, das Buch eines Nazi-Kollaborateurs aus dem Ukrainischen übersetzen zu lassen, mit Geld vom Goethe-Institut. Dann summt Stein nach, was die Gegendemonstranten auf der Straße rufen: Müller in den Knast. Sie meinen Mario Müller, den Chef der Identitären in Halle. Stein lacht, tippt dann weiter.
Das sind auch M's und notiert.
Lieber Stromberg. Jetzt sagen. Ja.
Heute ist viel los.
Nee, du musst ja dann das logischerweise selber wissen. Ich wollte nur noch mal gucken.
Kaupert will sein Redemanuskript für einen Vortrag absprechen.
Oh, Gramsci. In Klammern, kaufen Sie unbedingt das Buch von Philipp Stein.
Im Nebenraum interviewt ein Kollege der Wochenzeitung Die Zeit den AfD-Landtagsabgeordneten Hans-Thomas Tillschneider.
Interessant an der AfD ist weniger der Punkt, dass sie irgendeinem rechten Milieu eine Art Stimme gegeben haben, sondern interessant an der AfD ist vor allem, sich erstens anzuschauen, wer die Wählerschichten sind. Und da haben wir, glaube ich, wenn ich jetzt nicht falsch liege, von Umfrageinstituten wie Infratest und so weiter, haben wir 21% der Wähler sind sogenannte Arbeitslose und Arbeiter.
Ja, weiß nicht, warum die das in einen Topf werfen, aber das ist sozusagen die Analyse. Das heißt, die AfD ist am Ende, zumindest was die Wählerschicht erstmal angeht, eine Partei für den sogenannten kleinen Mann. Oder zumindest wird sie so wahrgenommen. Ja? Das ist für mich erstmal was ganz Interessantes.
Der Kollege der Zeit führt sein Interview mit Till Schneider. Im Nebenraum könnten dem Kollegen von der Zeit die abgehängten Wände auffallen. Die Identitären oder einer von 1% haben, bevor der Journalist kam, 2 große DIN-A3-Drucke hinter weißem Papier versteckt.
Wenn es irgendjemand hier bei uns darum ginge, besser zu verdienen, denke ich, dann würde sich bei der AfD bewerben. Ganz klar, weil die AfD sucht viele Leute. Wir haben sehr gut ausgebildete Leute, aus meiner Sicht, hier bei 1%. Aber auch teilweise, muss man sagen, die Identitären haben sehr fleißige Studenten, teilweise gute Autoren.
Versteckt haben sie 2 Drucke. Darauf waren die Bundestagsabgeordneten der AfD zu sehen, mit kleinen Profilbildern, über 90 Fotos.
Wenn es dann darum ginge, sage ich mal, ein gutes Auskommen zu haben, das wird nicht der einzige Grund sein, bei der AfD zu arbeiten.
Von diesen 90 Porträts waren 21 durchgestrichen, 17 haben sie eingekringelt, 2 waren mit einem Fragezeichen versehen, über einem steht Mongo, einem ist ein Penis auf die Stirn gemalt.
Aber das ist nun mal ein Fakt, dadurch, dass es vom Staat kommt, das Geld, sind die Verdienste an einem öffentlichen Tarif schon recht gut. Also die verdienen oft mindestens das Doppelte wie wir, klar. Und dann könnte ich mich ja dort bewerben. Also als recht bekannte Persönlichkeit in diesem nicht-parlamentarischen rechten Kreisen, sage ich mal, wäre es vermutlich nicht so schwierig, irgendwo jetzt im Bundestag oder so eine Anstellung zu finden und dann auch doch, denke ich, ein ganz gutes Geld zu verdienen.
An die Wichtigen, die Eingekringelten, wolle man herantreten. Vielleicht zusammenarbeiten, hatte mir Stein erklärt.
Was nicht heißt, dass man da nicht sympathisiert und sich mal was fragt, ne? Aber ja, im Großen und Ganzen ist es so, dass es jetzt hier noch kein Büro gibt, wo jetzt eine tägliche Zusammenarbeit stattfindet. Ob sich das irgendwann mal ändert, weiß ich noch nicht. Aber das Haus ist schon eher so ein Gebäude dieser außerparlamentarischen Bewegung, wenn man das so sagen will.
Aus seiner Burschenschaft, der Germania Marburg, arbeiten heute bereits Leute für die AfD in Hessen, in Baden-Württemberg, in Hamburg und in Thüringen.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir würden jetzt anfangen. Und zunächst danke ich Ihnen natürlich, dass Sie trotz der gewissen Probleme draußen und der Widrigkeiten alle hierher gefunden haben. Es ist wieder gut gefüllt, der zweite staatspolitische Salon jetzt in Halle, nachdem er in Berlin schon seit 4 Jahren stattfindet.
Später am Abend gibt es im Haus noch einen Vortrag von Kubitscheks Institut für Staatspolitik. Das Thema Volksfürsorge und Gewerkschaft. Der kleine Raum im Erdgeschoss ist gut gefüllt. 50 Leute, die meisten sehen jung und sportlich aus. 2 davon sind Frauen. Eine ist bei den Identitären, sie macht die Bar, eine andere kommt als Zuhörerin. Nach dem Vortrag geht es an den Tresen. Mikro aus, sagt mir einer. Er hat schon ein paar Bier getrunken, schwankt etwas, kommt mir ungewöhnlich nah. Im frisch rasierten Gesicht, es glänzt vielleicht vom vielen Bier, trägt er 3 dicke Wunden, Mensuren. Er ist im Männerbund, Burschenschaft. Eigentlich war er Architekt, sagt er, jetzt arbeitet er im Widerstand. Sein Kamerad erklärt mir, was für ihn Deutsch heißt. Deutsch sei, wer bereit sei, für Deutschland zu sterben. Am Tag danach steht es in den Nachrichten. 1% wird die Staatsfinanzierung für die parteinahe AfD-Stiftung namens Stresemann geben. Parteinah, das heißt, wie die Konrad-Adenauer- oder die Heinrich-Böll-Stiftung. Parteinahe Stiftungen werden vom Bund bezuschusst, wenn die Partei im Bundestag sitzt. Denn sie sollen bei der politischen Bildung mitwirken. So könnten der AfD zukünftig 2-stellige Millionenbeträge zufließen. Philipp Stein und Simon Kaupert hatten mich auf eine Konferenz nach Österreich eingeladen. Wenige Tage vor dem Kongress sagen sie mir ab, Presse sei unerwünscht.
Lassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.
Simon, Sami ist dran, grüß dich. Du, ich wollte fragen, wegen Linz, wegen der Sache, ob ihr schon da seid. Ich habe gesehen, dass Philipp gerade ein Foto gepostet hat auf Twitter, aber ich erreiche ihn auch nicht. Ich wollte fragen, ob es sinnvoll ist, dass ich nach Linz komme, ob ihr, wenn dann kurz Zeit habt, mit mir zu reden, und würde wahrscheinlich morgen früh nach Linz losfahren, jetzt aus München. Bin gerade noch in München. Also sagen wir einfach kurz Bescheid, okay? Bis dann, tschüss.
Hier findet im Schloss Eisersheim das sogenannte Kongress Verteidiger Europa statt, der von einer linksverschlagenen Burschenschaft.
Ich reise trotzdem hin und finde mich am Morgen mit einer Handvoll schwarz gekleideter Autonomer auf einem verschneiten Dorfplatz irgendwo bei Linz wieder. Zwei Gartenpavillons sind aufgebaut, darunter ein Mischpult und zwei Kannen mit Tee.
Es handelt sich um ein Vernetzungstreffen von Rechtsextremisten, Rassisten und Neonazis aus deutschsprachigem Raum. Wir sind der Meinung, dass das ein Skandal ist. Rechtsextremismus ist in Österreich längst salonfähig.
Ein junger, schwarz angezogener Linksautonomer springt vor mir auf und ab, um sich aufzuwärmen.
Wir fordern eine gründliche gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Ursache und Auswirkung von rechtsextremer Gewalt.
Bravo! Rechte aus ganz Europa treffen sich in dieser verschneiten Idylle, um sich über die Zukunft Europas auszutauschen.
Was wir schaffen müssen, ist eine Mosaikrechte.
Hinter dicken Schlossmauern ist der Kongress bereits in vollem Gange. Immerhin, den Eröffnungsvortrag, gehalten von Philipp Stein, kann ich auf meinem Handy mitschneiden.
Der Publizist Benedikt Kaiser hat in der Sezession diesen Begriff sehr deutlich geprägt. Wir müssen es schaffen, nicht nur auf Parlament zu setzen, nicht nur auf Kultur zu setzen.
Derweil eilen noch ein paar Nachzügler an mir vorbei zum Kongress. Männer mit Schmiss im Gesicht, eine Frau in Tracht.
Na bitte, wir möchten keine Aufnahme machen müssen.
Ich möchte eigentlich mit Ihnen reden, tut mir leid.
Wieso?
Aus Gründen.
Was sind die Gründe? Zumindest einen können Sie mal sagen. Als Landsmann.
Nee. Ich möchte nicht mit Ihnen reden, tut mir leid.
Und Sie?
Genauso.
Auch nicht?
Moin moin.
Wo kommen Sie her?
Aus Westfalen.
Aus Westfalen?
Ja.
Also lange Anreise gehabt.
Ganz genau.
Was treibt Sie hierher heute?
Ich müsste keine Aufnahme machen.
Hier darf ich, gell? Ob Sie werden Schneebälle geworfen?
Ja, naja, das sind wahrscheinlich die letzten Mittelchen einer wehrhaften Demokratie oder so.
Ist ja gut.
Ein junger Mann kommt vorbei. Er hat einen Degen unter die Achsel geklemmt. Hinter ihm zwei Pegida-Organisatoren.
Und das war der Fehler der letzten Jahre in der Bundesrepublik. Es gab immer nur einen richtigen Weg, den man verfolgen musste, wo man dachte, das ist das ultimative Ziel, um zu einer Wende in Deutschland und Europa zu kommen.
Sag mal, Herr Debritz, guten Morgen. Dürft ihr eine Frage stellen? Deutschlandfunk?
Deutschlandfunk!
Linz war mein letzter Termin für diese Sendung. Ich lasse es damit jetzt gut sein.
Ich würde wirklich gerne mit Ihnen reden. Es interessiert mich. Wieso sind Sie die Verteidiger Europas?
Ja, wie gesagt, steht da nicht fest überhaupt drauf. Ja.
Ja. Wieso?
Alles klar.
Naja.
Ich frage mich, ob ich gescheitert bin. Ob am Ende Stein mich benutzt hat, um ihm und seinen völkischen Ideen eine Bühne zu liefern. Oder ob ich ihn benutzt habe, weil Geschichten über Rechtsradikale sich gut verkaufen. Im Sender und in der Öffentlichkeit.
Wenn am Ende rauskommt, das ist eigentlich nur ein kleiner, unbedeutender Haufen, kann das natürlich eine wichtige Rechercheerkenntnis sein. Aber in dem Fall geht es, glaube ich, jetzt wirklich auch ganz stark darum, werte ich rechte Akteure tatsächlich auf, schreibe ich sie groß, gebe ich ihnen am Ende wirklich, setze ich sie im Grunde genommen auf eine Bühne, die sie vorher ohne meine Hilfe nie betreten hätten.
Das arbeitet seit 6 Monaten in mir, das Thema.
Glaube ich, ja, glaube ich.
In rechter Gesellschaft. Versuch einer Kommunikation mit der neuen Rechten. Ein Feature von Sami Kamis. Es sprachen der Autor und Andreas Potulski. Ton und Technik Gunter Rose und Katrin Fidorra. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.